Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ganz herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Endo-Podcasts auf dem Endoscopy Campus. Heute geht es um das Thema Traumland Amerika und ich freue mich ganz besonders, meinen alten Freund Klaus Mergener hier zu haben. Klaus Mergener ist der unmittelbare Past President der amerikanischen gastrointestinalen Endoskopiegesellschaft, ASGE. Und die feiert ausgerechnet jetzt, wo wir diese Aufnahme machen, heute am 9. November ihren 80. Geburtstag. So, genug der Vorrede. Klaus, erstmal herzlich willkommen. Vielleicht erzählst du uns, wie bist du denn darüber geraten?
Erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas. Das ist wirklich toll, hier für ein paar Minuten bei dir mitwirken zu dürfen. Ganz lieben Dank für die liebe Einladung. Ich bin aus der Frankfurter Gegend, hatte seinerzeit in Frankfurt angefangen zu studieren, war dann immer schon ein bisschen rastlos gewesen, nach ein paar Semestern nach Heidelberg gewechselt und mal ins Labor ein Jahr Urlaub gemacht und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und dann hatte ich ein Stipendium, um mein PJ im Ausland zu machen. Ich war noch nie in den USA gewesen. Und das war vor Computerzeit. Ich bin in die Bibliothek gegangen, habe mir ein Buch geholt mit allen Adressen der amerikanischen Unis. 124 werde ich nie vergessen. Und habe Briefe geschrieben, Bewerbungsbriefe, 124 Briefmarken draufgeklebt und das Ganze zur Post gebracht. Und habe 4 Antworten bekommen und eine davon, da bin ich abgeendet.
Das ist ja im Online-Zeitalter wahrscheinlich auch nicht häufiger mit den Antworten heutzutage, obwohl sich die Situation ja ein bisschen umgedreht hat. Klaus, das Besondere ist, du bist ja als Deutscher, du hast dann Karriere gemacht an der Westküste. Du bist ja als Deutscher der dritte ASGE-Präsident, wenn man den Gründer Rudolf Schindler mitzählt, der ja auch Deutscher ist, allerdings zur damaligen Zeit nicht als Deutscher wohl gelitten.
Das ist richtig. Rudolf Schindler hat eine ganz interessante Geschichte. Die hat auch Herr Harro Jenz von der DGVS neulich mal wieder zusammengefasst und publiziert. Rudolf Schindler war jüdischer Abstammung und hat in den 20er Jahren erst das rigide Gastroskop optimiert und dann das semiflexible Gastroskop erfunden sozusagen und musste dann aber vor den Nazis fliehen, ist in Chicago abgeendet und dann die größte Zeit seines Lebens in den USA geblieben. War damals schon berühmt und deswegen sind dort dann alle auch nach Chicago gekommen, um seine Technik zu lernen. Und so kam es zu dieser amerikanischen Gesellschaft. Du hattest richtigerweise erwähnt, es gab dann noch einen weiteren deutschen Präsidenten, Dr. Jürgen Nord, den sollte man nicht vergessen. Ganz lieber Mensch und ausgezeichneter Kliniker, der vor kurzem gestorben ist, der kam aus dem Frankfurter Mainzer Raum, ist auch schon früh ausgewandert in die USA.
Also die Frankfurter haben eine besondere Neigung in den fernen Westen.
Abzuhauen vielleicht. Ja.
Wie ging es denn weiter im gelobten Land? Ist das auch das gelobte Land der Endoskopie? Das interessiert uns natürlich vor allem. Aber auch deine persönlichen Erfahrungen natürlich?
Das Schöne im Leben ist, alles hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil für mich dort drüben, fand ich immer, war, dass schon frühzeitig Medizinstudenten an der Ausbildung, die Ausbildung eine sehr praktische ist. Also man bekommt Verantwortung früh übertragen und ich finde, lernt dadurch auch sehr gut im Studium und kurz danach dann während der Ausbildung, während ich hier das Gefühl hatte damals noch, man läuft lange Zeit einfach so mit und macht mehr Hilfsarbeiten. Der Nachteil dort drüben, langfristig gesehen, ist das System in Amerika, das Gesundheitssystem, ist völlig marode. Ja, das hören wir ja alle immer in den Nachrichten. Es hat ja nicht mal jeder Gesundheitsversicherung und es gibt ganz viele Probleme. Die gibt es überall, aber dort drüben sind sie ganz enorm. Also hat Vor- und Nachteile. Mir persönlich gefällt es nach wie vor gut da drüben. Ich arbeite 100% klinisch im Krankenhaus als interventioneller Endoskopiker und mache allgemeine Krankenversorgung im Seattler Raum in 2 Krankenhäusern und macht mir Spaß.
Wenn wir nochmal zurückgehen, dann als junger Assistent, wie kommt man da an die Endoskopie ran? Das ist ja hier schwierig oder man hört es immer wieder von den Jungen, wir wollen in die Endoskopie oder auch sonst in anderen Fächern in die praktische Ausbildung. Ist dort alles streng geregelt, dass man das einfordern kann?
Ja, die Ausbildung ist formeller als hier. Und zwar dadurch, dass es erst 3 Jahre innere Medizinausbildung gibt und dann entscheidet man sich für ein Unterfach Kardiologie, Nephrologie, Gastroenterologie. Und dann gibt es eben für die Gastroenterologie ein 3-jähriges Fellowship. Und da ist vorgeschrieben in der Ausbildung, dass so und so viele Monate des GI-Fellowships müssen in der Endoskopie verbracht werden. Es müssen so und so viele Untersuchungen angeboten werden, dem Auszubildenden, so und so viele ÖGDs, so und so viele Kolos und so weiter. Sonst bekommt die entsprechende Uniklinik keine Ausbildungszulassung. Also es ist recht strikt reglementiert, was den Vorteil natürlich hat, dass man zumindest mit einem Minimum an Zahlen daherkommt. Wie dann die Qualität der Ausbildung ist, ist natürlich immer noch mal eine andere Frage und das variiert.
Na gut, aber sagen wir mal, der Unterschied ist ja nicht innere Medizin und Gastroenterologie. Das hat sich ja inzwischen hier auch so rausgemändelt, nachdem lange 6 Jahre innere Medizin und dann das Fachgebiet draufgesattelt wurde. Aber es gibt zwar im Katalog des Gastroenterologen Zahlen, aber die werden nicht überprüft. Und das ist natürlich immer die Frage, wenn dann ein System oder ein Land sagt, ja, also wir haben da diese Zahlen und sonst passiert dieses oder jenes. Passiert das dann auch? Gibt es auch Sanktionen? Hast du das schon erlebt, im einen oder anderen Fall, dass eine Institution dann die Ausbildungsberechtigung tatsächlich verloren hat?
Die Akkreditierung entzogen bekommen hat, ja. Das ist tatsächlich so. Das wird regelmäßig kontrolliert. Ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, wie häufig, aber es ist tatsächlich so, dass das kontrolliert wird. Dann gibt es natürlich auch die üblichen für den Auszubildenden, wie das hier ja natürlich auch der Fall ist, am Ende der Ausbildung entsprechende, da drüben heißt das Board Examinations und man muss die entsprechenden Tests bestehen, um sich dann Gastroenterologe nennen zu dürfen.
Und das ist wahrscheinlich nicht nur für die Endoskopie so, sondern auch vielleicht für andere Techniken. Ultraschall wird ja in den USA, glaube ich, von den Radiologen gemacht. Aber wenn es um irgendwas geht, was man auch manuell und nicht nur intellektuell beherrschen soll.
Genau. Es geht in alle Fachbereiche hinein. Kardiologie, Herzkatheter und Ultraschall. Also der Teil ist schön, wollte ich nochmal schnell sagen, in puncto strukturiert. Und man weiß, was man bekommt, wenn man an die Uni geht. Und es ist nicht so, dass man irgendwo dann je nach Lage vielleicht gar nicht rangelassen wird ans Endoskop. Muss trotzdem ein bisschen kämpfen, je nach Qualität der Uniklinik.
Wahrscheinlich wie überall. Aber jetzt gibt's natürlich den Einwand, dass man sagt, na gut, 3 Jahre, da macht man ja auch Klinik und 3 Jahre Endoskopie, da kann man dann praktisch Basic Skills. Gastrokolo, ist da auch ERCP dabei?
Das hat sich sehr geändert in den letzten Jahren. Initial war es dabei gewesen, alles drin in den 3 Jahren. Jetzt ist es häufig so, dass das Weiterführende über die Gastrokolo hinaus in einem 4. Jahr angeboten wird. Da ist es so, dass sich dann die Ausbildenden entscheiden, ob sie noch ein, da drüben nennt es das Advanced Fellowship, noch ein zusätzliches Jahr dranhängen. Und da ist es weniger strukturiert. Da gibt es einige solche Advanced Fellowships, da wird alles ins 4. Jahr reingestoppt. Bisschen ERCP, bisschen Endosono, bisschen ESD inzwischen. Und dann gibt es welche, die spezialisieren sich nur, fokussieren nur auf ERCP, nur auf Endosono oder nur auf andere.
Das heißt, dann ist das System, da ist Minimum ein 4. Jahr, wahrscheinlich wird das in Einzelfällen dann länger dauern, wenn die Leute dann in das Team aufgenommen werden und Richtig. Da individualisiert sich dann die Ausbildung, was ja ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich auch Sinn macht, denke ich mal, ne? Dass jeder nach seinen Talenten dies oder jenes macht.
Richtig, und man muss sich immer daran erinnern, die USA ist ein großes Land, ja. Also wenn man hier, ich weiß nicht, wie viele Unikliniken inzwischen letzter Stand in Deutschland hat. Da drüben gibt es, ich weiß nicht, 140. Ja,
das, ich glaube, es sind 35.
Andere Dimensionen.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist ja, stellt so ein System sicher, dass es dann genügend gibt? Oder ist das irgendwie in den USA auch geregelt? Wie viele Leute braucht man? Oder ab wann greift eigentlich der berühmte freie Markt?
Der freie Markt greift da drüben fast immer. Ich würde sagen, leider Gottes, das ist nicht geregelt, ist eine andere Art und Weise, die Frage zu beantworten. Und solange ich drüben bin, und inzwischen sind das 25 Jahre, ist da eine deutliche Unterversorgung mit Ärzten. Und das geht so ziemlich durch alle Fachbereiche durch, ist definitiv der Fall in der Gastroenterologie. Und dann ist es so ein bisschen ähnlich wie in anderen Bereichen der Welt auch. In den Metropolen, in den Großstädten, da ist durchaus die Versorgung gewährleistet. Während, wenn man mehr aufs Land rausgeht, in weniger besiedelte Gebiete, da sind durchaus erhebliche Mängel an Fachärzten und Allgemeinärzten.
Das deutsche oder europäische Vorurteil über die USA ist immer, ja, also da gibt es ein paar Unis, die sind unermesslich reich, die sind natürlich top, absolute Spitzenklasse. Aber die Breitenversorgung, sei es jetzt Stadt oder Land, natürlich abgestuft, ist deutlich schlechter als in Europa in einem öffentlichen Gesundheitssystem. Kann man das so sagen oder ist das zu oberflächlich?
Das ist meiner Meinung nach zu oberflächlich. Auch da wiederum muss man sich dran erinnern, die USA ist so ein großes Land, da gibt es dermaßen verschiedene Modelle, auch in den verschiedenen Bundesstaaten dort, dass man das so über einen Kamm nicht scheren kann. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, was auch etwas unterschiedlich ist zum hiesigen System jetzt. Wir haben da drüben zwar auch so ein bisschen die Dichotomie zwischen Krankenhäusern und Privatpraxen, aber das ist nicht so politisch und anderweitig getrennt wie hier beispielsweise. Da gibt es durchaus noch ein, früher hätte man gesagt, hier Belegarztsystem, wo Leute aus der Privatpraxis die regionalen Krankenhäuser mit betreuen dürfen und dort auch ambulante Leistungen anbieten können. Der ambulante und Krankenhaussektor sind nicht so 100% getrennt. Das führt dann dazu, dass Praxen zum Teil sehr, sehr groß werden. Also die größte Praxis in den USA, Gastroenterologiepraxis, hat 320 Gastroenterologen im Moment. Da ist eine wahnsinnige Konsolidierung im Gange. Versorgen großflächig ganze Bundesstaaten manchmal und zum Teil sehr gut. Also das ist durchaus nicht nur abhängig davon, ob man jetzt in einer reichen Unigegend oder auf dem Land lebt, sondern es hängt so ein bisschen fast zufallmäßig davon ab, ob da eine Großpraxis irgendwo ihre Fühler so weit ausgestreckt hat. Die haben zum Teil qualitativ sehr hochwertige Kollegen.
Ein Stichwort hast du ja genannt, was bei uns immer so diskutiert wird, aber nicht gern angesprochen, ist die ambulante Durchführung von Endoskopien, auch von endoskopischen Eingriffen. Auch da hat man ja das Gefühl, in den USA wird aufgrund der exzessiv hohen Kosten unter allen Umständen vermieden, einen Patienten aufzunehmen, wenn es irgendwie geht. In Europa liegen die meistens noch in den Betten, sonst wird auch kein Geld verdient. Hat sich das entwickelt oder ist das immer schon so gewesen? Und hat das Einfluss auf die Qualität, wie wir immer gerne behaupten?
Ja, du und ich erinnern uns selbst und Kollegen ja immer daran, dass wir solche Aussagen nicht machen sollten, ohne sie tatsächlich dann auch mit Daten abzusichern. Und die gibt's, glaube ich, nicht da drüben. So ein bisschen gibt's diesen Trend schon, solange ich drüben bin, den du gerade beschrieben hast. Aber er hat sich ganz deutlich verschlimmert und das hat zu tun mit der Kostenexplosion. Also beispielsweise im ambulanten Sektor wird wirklich viel durchgeschleust durch die Endoskopie. Nur mal als Beispiel, eine typische Praxis in den USA, Privatpraxis, würde im Halbstundentakt endoskopieren, von morgens 7.30 Uhr bis abends 5 oder 6 Uhr. 20 Endoskopien am Tag in einem Raum sind da keine Seltenheit. Da wird sehr viel durchgeschleust. Und gleichzeitig ist es richtig, es wird mehr und mehr in den letzten Jahren aus dem Krankenhaussektor in die Ambulanz verlegt, beziehungsweise Sachen wie ERCP oder Endosonis, die dann doch ein bisschen komplexer sind und vielleicht im Krankenhaus gemacht werden, werden ambulant dort gemacht. Der Patient geht nach einer Papillektomie nach Hause, ja, oder geht nach einem interventionellen Endosono-Eingriff zur Not auch nach Hause, wenn der im Aufwachraum 2-3 Stunden stabil war.
Alter, bei der Papillektomie würden uns ja die Knie schlottern. Unter anderem, aber sekundär auch dadurch, weil es dafür dann kein Geld gibt. Das ist offenbar in den USA anders.
Richtig, völlig anders. Eher das Gegenteil. Dort drüben wird versucht, die stationäre Länge sehr niedrig zu halten, um das Zimmer halt wieder frei zu haben für den nächsten Patienten.
Man liest ja immer, wenn man da in Amerika ist, irgendwann USA Today, liest man dann plötzlich ein Ranking der besten Kardiologien. Und da sieht man es auch in den Public Newspapers, sieht man dann so Qualitätsparameter. Es gibt bei uns so ein bisschen für die Chirurgie, wird aber nicht so, es darf auch nicht geworben werden, so richtig. Wie ist das da für die Endoskopie? Muss jeder seine ADR auf der Website veröffentlichen oder auch seine sonstigen Komplikationsraten oder ist das noch unsystematisch?
Das ist, ich würde sagen, leider noch unsystematisch. Also zumindest für Qualitätsparameter, von denen wir glauben, dass sie tatsächlich relevant sind, würde ich ganz gerne sehen, dass wir da hinkommen, dass sie öffentlich gemacht werden. Und das ist da drüben freiwillig. Da gibt es Versuche, das zu koppeln an die Bezahlung. Da ist aber wiederum das amerikanische System so fragmentiert. Man muss sich daran erinnern, da drüben gibt es in etwa 1500 Versicherungsträger. Und die machen alle ihre eigenen Verträge mit jeder einzelnen Praxis und jedem einzelnen Krankenhaus. Also es gibt Hunderttausende von Einzelverabredungen und nur ganz wenige davon haben eingebaut, beispielsweise, ihr bekommt einen kleinen Mehrbetrag, wenn ihr eure Qualitätsparameter veröffentlicht.
Also dieses Pay-for-Performance ist noch ein Lippenbekenntnis gefühlt. Wie viel Prozent veröffentlichen ihre Qualitätsparameter? Nur die guten?
Ja, ich würde mal gefühlt sagen 20%, wenn es hochkommt. Pay-for-Performance und diese ganzen Initiativen, von denen wir alle immer reden, sind ganz interessant meiner Meinung nach, denn wir reden davon schon seit 30 Jahren, wenn man ganz ehrlich ist. Ja? Also, und es kommt halt frustrierenderweise alles sehr, sehr schleppend in Gang.
Es wird immer noch gezahlt, es wird performt, aber ohne Link.
Ist ein bisschen schade. Ich wollte noch schnell, wenn ich darf, Thomas, zu deinem sehr, sehr guten Punkt sagen, da wird alles gelistet, die besten Krankenhäuser, Marketing da drüben und Werbung machen, ist meines Erachtens auf der Negativseite. Wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt positive und negative Sachen, da drüben spielt das eine ganz große Rolle in der Medizin. Da ist auch vergleichende Werbung, wenn man das möchte, erlaubt. Man darf durchaus sagen, also ich, der Dr. Mergener, bin wesentlich besser als der Dr. Rösch am anderen Straßenende. Ja, schickt die Patienten lieber zu mir. Und das führt zu natürlich ganz unguten Situationen, wie wir uns alle vorstellen können. Ja.
Aber wenn es so häufig ist, neutralisiert sich es vielleicht dann auch wieder ein bisschen, weil die Leute eh nicht mehr hingucken, oder?
Ja.
Das ist ja dann manchmal so der Effekt.
Richtig. Der andere Effekt ist, es ist ein so wichtiger Faktor, dass da Geld investiert werden muss. Also es ist durchaus so, dass einige Praxen arbeiten wiederum mit Firmen, die nichts anderes als Service anbieten, als die Reputation dieser Praxis online nach oben zu treiben. Also solche Auswüchse, wenn man das so nennen möchte, gibt's dann halt durchaus da drüben. Nicht alles Gold, was glänzt, wie du gesagt hast. Aber ich möchte auch die USA jetzt nicht schlecht reden. Also es ist durchaus eine Umgebung, die in der einen oder anderen Art und Weise reglementiert ist, aber im Großen und Ganzen einem unheimlich viel Entfaltungsspielraum lässt und deswegen auch, was Innovationen angeht, durchaus in der Lage ist, da schnell zu sein. Das ist ein sehr spannendes Konstrukt, das durchaus auch viele Vorteile hat.
Ich schließe so ein bisschen draus, und das ist meine kurze Abschlussfrage, dass der Stellenwert der Endoskopie innerhalb der inneren Medizin oder noch besser innerhalb der Gastroenterologie, vielleicht auch Chirurgie, das ist ja hier in Europa immer ein schmerzliches Thema. Endoskopiker fühlen sich immer so ein bisschen zurückgesetzt. Ist der besser?
Der ist besser aus, man muss wieder sagen, ganz mondänen monetären Gründen, weil der Leistungskatalog dort drüben die Untersuchungen höher honoriert. Alles, was mit Technik zu tun hat, Endoskopie, Herzkatheter, interventionelle Radiologie, deutlich besser bezahlt, als den Patienten im Office zu sehen. Dadurch wiederum erklärt es sich dann, dass Praxen da sehr darauf Wert legen, eben ganz große und ganz effiziente Endoskopien zu betreiben. Und darum wieder ist der Stellenwert der Endoskopiker halt sehr gefragt. Wenn ich gerade gesagt habe, es gibt einen Ärztemangel, was vor allem immer gesucht wird, sind Leute, die Procedures, die Untersuchungen machen, weil die halt für eine Praxis finanziell sehr attraktiv sind.
Ja gut, wunderbar. Ein sehr schöner Überblick über das gelobte Land, was ein bisschen auch das gelobte Land der Endoskopie ist. Wir nehmen auch mit, dass der Untergrund so ein bisschen wackelt, des Gesundheitssystems insgesamt. Es gibt wie immer verschiedene Perspektiven. Klaus, ich fand, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich danke dir ganz herzlich. Und wir freuen uns, wenn du uns auf einem deiner nächsten Besuche zu einem anderen, vielleicht spezifischen Thema nochmal hier als Gast beehrst.
Hat ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung, Thomas.
Ja, meine Damen und Herren, das war unser Weihnachtsspecial mit Klaus Mergener zum Thema Amerika, Endoskopie in Amerika. Was sind die Unterschiede? Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund. Die gegenwärtigen Umstände sind ja nicht ganz einfach. Im nächsten Jahr kommen wir wieder mit Professor Andrea Tannapfel zum Thema Pathologie. Auch dies ein weites Feld, aber Frau Tannapfel ist besser geeignet als andere, um einen interessanten Einstieg in dieses Thema zu gewährleisten. Bleiben Sie uns gewogen. Der Endo-Podcast ist auf den üblichen Medien zu abonnieren. Spotify, Apple Podcast und so weiter.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.